Am Abend des 4. August 1914 versammelte sich so eine Freundschaftsgruppe um Rosa Luxemburg, zu der Karl Liebknecht noch nicht gehörte. Der kam erst Ende August dazu. Und sie diskutierten, ob man eventuell sogar austreten sollte aus der SPD, kam aber dann zu dem Schluss, weiter zu kämpfen und die Partei von dieser Bewilligung der Kriegskredite abzubekommen, damit wieder eine richtige klassenkämpferische Politik, die ja große Erfolge erzielt hatte vor dem Ersten Weltkrieg mit der SPD ab 1912 als stärkste Reichstagsfraktion, dass man da das wieder zu dieser Politik zurückkehren würde. Und die MSPD, die wurde dann im Laufe des Krieges dann zur MSPD, so im Umgangston benannt, Mehrheitssozialdemokraten, die arbeitete ja dann während des Ersten Weltkrieges sogar mit der Regierung zusammen, bewilligte nicht nur die Mittel für den Krieg, sondern hatte auch rege Kontakte zu der kaiserlichen Reichsregierung. Und gegen diesen Kurs versuchte diese kleine Gruppe, die erst gar keinen Namen hatte, anzukämpfen. Im Jahre 1915 wurde diese Opposition noch ein bisschen erweitert. Das heißt, gleichzeitig haben auch Leute um Hugo Haase und auch Eduard Bernstein hat als Kriegsgegner da mitgemacht. Karl Kautsky genauso, arbeiteten dieser Kreis erstmal bis 1916 zusammen, war aber der Gruppe, die um Rosa Luxemburg zu zaghaft in ihrer Opposition, sodass dann sich die Rosa-Luxemburg-Gruppe mit Karl Liebknecht zusammen, Franz Mehring gehörte noch dazu und Clara Zetkin und Wilhelm Bieck von der gemäßigten Opposition trennte. Das heißt, die gemäßigte Opposition wollte dann auch diese Trennung. Und es kam dann zu einer Extraversammlung der Linken, der entschiedenen Linken, die dann im Parteijargon bald Spartakusgruppe genannt wurde, weil erst ein regelmäßiges Mitteilungsblatt hektografiert und später eine gedruckte illegale Zeitung Spartakus genannt wurde, sodass dann hier die Gruppe um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht als Spartakusgruppe weiterarbeitete. Sie machten zunächst einmal eine rege illegale Agitation innerhalb der Partei und ab Mitte 1916 auch intensiv in der allgemeinen Arbeiterschaft. Es ging darum, dass man eine scharfe Opposition gegen die Kriegspolitik der kaiserlichen Regierung und die Unterstützung durch die rechten Sozialdemokraten hier so gut es in der Illegalität, das war ja Landesverrat, was die betrieben, so gut es ging, unter den Arbeitern verbreitete. Und da kam es auch tatsächlich mit Hilfe der revolutionären Obleute Ende Juni 1916 zum ersten Massenstreik in Berlin. Und im April 1917 gab es dann schon einen größeren Massenstreik, auch hier in Berlin und in Leipzig und in einigen anderen Städten. Und der größte Streik war ja im Januar bis Anfang Februar 1918 in den Munitionsarbeiterfabriken über ganz Deutschland mit einer Beteiligung von insgesamt wahrscheinlich, weil keiner hat so ganz genau gezählt, schätzungsweise einer Dreiviertelmillion. Und die letzte Aktion, hier der große Munitionsarbeiterstreik, war von der Spartakusgruppe mit einer ganz starken Flugblattagitation unterstützt und mit initiiert, aber die organisatorische Vorbereitung hatten die revolutionären Obleute unter Richard Müller, eine Basisorganisation der Metallarbeitergewerkschaft und auch die USPD-Reichstagsfraktion beteiligte sich propagandistisch an der Vorbereitung und Durchführung dieses Massenstreiks. Die Spartakusgruppe hatte während des ganzen Krieges nie den Gedanken, selbstständig als Partei aufzutreten, sondern wollte immer nur, dass die SPD wieder zu ihren alten Grundsätzen zurückfindet. Auch die späteren USPD-Leute haben ja nicht selbstständig eine Partei gegründet, sondern sie sind aus der Partei rausgeschmissen worden. Und die Spartakusgruppe hat sich dann der USPD angeschlossen, weil sie eben nicht als Sekte weiterarbeiten wollten, sondern immer in einer größeren Partei. Das war also während des Krieges.
Sie hatten jetzt erwähnt, dass quasi sowohl die Gruppe Internationale als auch der Spartakusbund, dass sie ja zunächst innerhalb der SPD agieren wollten und quasi die SPD dazu bringen wollten, ja zum Antikriegskurs der Vorkriegszeit zurückzubringen. Die Mehrheits-SPD hat die Kriegsgegner rausgeschmissen und es kommt 1917 zur Gründung der USPD. Da ist ja auch nochmal interessant, dass ja die Spartakusgruppe sich nicht in die USPD hinein auflöst, sondern ja so einen unabhängigen Status innerhalb der USPD behält. Was sind denn die Gründe dafür und was kann man denn sagen zu diesem Verhältnis von Spartakusbund und USPD?
Die Spartakusgruppe wusste von vornherein, dass die USPD sehr heterogen war, dass da sehr gemäßigte Elemente mit enthalten waren, die keinen entschiedenen Kampf gegen den Krieg führen würden, zwar sehr bedächtig da mitmachten und wollte sich nicht diesem Kurs irgendwie unterwerfen, sondern ihren eigenen Kurs weiter beibehalten können und hat deshalb auf dem Gründungsparteitag von vornherein gesagt, nur wenn wir diese autonome Haltung praktizieren dürfen, dann schließen wir uns an. Und unter diesem Vorzeichen ist das dann auch weitergegangen. Es hat dann auch in der Praxis eigentlich keine Schwierigkeiten deshalb gegeben, weil unter Belagerungszustand sowieso die Bedingungen für alle sehr eingeschränkt waren. Die Spartakus-Aktivitäten waren ja keine richtigen offiziellen Parteiaktivitäten, sondern es war eine illegale Arbeit, so wie unter der Nazi-Herrschaft auch illegale Flugblätter verteilt wurden und erstmal geschrieben hergestellt werden mussten. Nur dass damals die Repressionen natürlich nicht so krass waren wie während der Nazi-Herrschaft. Die Repressionen bestanden darin, dass sehr viele der Spartakus-Anhänger an der Basis, wenn sie erwischt wurden, zum Kriegsdienst eingezogen wurden, strafweise, auch wenn sie manchmal körperlich dazu gar nicht richtig in der Lage waren. Um sie unschädlich zu machen, wurden sie an die Front geschickt. Es gab auch Einweisungen in Irrenanstalten und auch viel Schutzhaft, vor allem bei Frauen. Und die Anführer waren ja Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, dann für mindestens die Hälfte der Kriegszeit im Gefängnis oder im Zuchthaus.
Wir hatten von der USPD-Gründung gesprochen, die ja im April 1917 gewesen ist. 1917 gibt es ja dann noch ein zentrales Ereignis, was auch für die Ereignisse im Kaiserreich, im Deutschen Kaiserreich nicht ohne Bedeutung gewesen ist, nämlich die Oktoberrevolution 1917 in Russland. Eben Abdankung des Zaren, Machtergreifung der Bolschewiki. Und das sind ja Szenarien, die da in Russland passieren, die auch den herrschenden Kreisen in Deutschland durchaus so ein bisschen Angst bereiten, weil sie befürchten, dass sowas vielleicht auch im Deutschen Kaiserreich dann passieren könnte. Und es kam ja immer wieder vor, dass die Spartakisten mit den Bolschewiki in Russland identifiziert worden sind. Das finde ich interessant, sich das anzugucken, in welchem Verhältnis standen denn Spartakus und Bolschewiki zueinander?
Alle Mitglieder der Spartakusgruppe haben erstmal grundsätzlich die Machtergreifung durch eine Arbeiterregierung begrüßt. Erst als dann im Laufe des Jahres 1918 die Bolschewiki nicht nur zu scharfen Repressionen greifen mussten, sondern in ihrer Verfassung auch den revolutionären Terror als Prinzip mit einbezogen, da hat es nicht nur von Rosa Luxemburg, sondern auch von mehreren anderen Mitgliedern der führenden Spartakusleute eine mehr oder minder scharfe Kritik gegeben. Rosa Luxemburg hat ja so einen schönen Satz, nicht nur die Freiheit des Andersdenkenden, sondern an anderer Stelle hat sie mal in ihrem Manuskript, das war ja ein Entwurf, der aber schon ziemlich weit gediehen war über die russische Revolution, sie schrieb das dann so im September, Oktober 1918, da hat sie dann gesagt, Trotzki und Lenin wollen wegen einiger Mängel, die jede Demokratie hat, sie vollständig abschaffen. Aber wenn sie vollständig abgeschafft wird, dann wird die Kreativität des Volkes, da sagt sie nicht nur der Proletarier, wird praktisch abgeschnitten. Und die Beteiligung des Volkes im Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft existiert dann nicht mehr. Sie wird nur noch, die sozialistische Gesellschaft wird nur noch Dekrete von oben aufoktroyiert. Und das fand sie natürlich vollständig falsch, weil die sozialistische Gesellschaft solch eine gewaltige Aufgabe war, war ja eine Umstülpung praktisch der gesamten Herrschaftsverhältnisse, dass da das ganze Volk mit beteiligt werden musste, sonst könnte daraus nichts werden. Und sie hatte da eben auch den Glauben daran, dass diese großen Massen des Volkes tatsächlich auch voll mitwirken würden und auch im sozialistischen Sinne mitwirken würden. So einen großen Rahmen, was ja die Karl Marx und Engels schon vorgezeichnet hatten, der sollte schon vorgegeben werden, aber eben nur ein weiter Rahmen, der dann in erster Linie von den Arbeitern, aber auch die anderen Gesellschaftsschichten sollten da beteiligt werden, ausgefüllt werden sollte. Und das war schon eine ziemlich scharfe Kritik, obwohl sie die Machtübernahme durch eine sozialistische Regierung an sich begrüßte, nur befürchtete, dass durch diese roten Terror und die gesamten damit verbundenen Maßnahmen der Unterdrückung die sozialistische Gesellschaft gar nicht zustande kommen würde.
Jetzt ist es nicht nur in Russland zur Revolution gekommen, sondern auch in Deutschland. Fast ein Jahr später, 1918, passiert es dann, dass in Deutschland eben ausgehend von Kiel Arbeiter- und Soldatenräte überall im Reich die Macht an sich nehmen. Sie hatten jetzt schon die revolutionären Obleute erwähnt und auch die politischen Massenstreiks, die ja nicht unerheblich gewesen sind, dann auch für das Revolutionsgeschehen, wenn man sieht, dass im Jahr revolutionäre Obleute auch sehr entscheidend mitwirken, was die Revolution in Berlin betrifft, an diesem 9. November. Wenn man sich einen von diesen revolutionären Obleuten genauer anguckt, Richard Müller, der auch selber sozusagen im Nachhinein eine Geschichte der Novemberrevolution geschrieben hat, dann ist er in seinen Schriften, wie ich das gelesen habe, durchaus skeptisch gewesen gegenüber dem Spartakusbund und hat sowas gesagt wie, naja, das waren von allen Intellektuelle, die vor allen Dingen sich aufs Demonstrieren spezialisiert haben, die eigentlich keine richtige Anbindung an die Betriebe hatten. Nichtsdestotrotz kann man feststellen, dass der erste politische Massenstreik ja ein Solidaritätsstreik für Karl Liebknecht gewesen ist. In welchem Verhältnis standen denn diese revolutionären Obleute und der Spartakusbund und wie würden Sie wiederum diese Einschätzung von Richard Müller einschätzen?
Also Richard Müller selbst hat ja 1916 bei dem ersten politischen Massenstreik, als die Spartakusgruppe eigentlich nur so eine kleine Demonstration haben wollte und dazu mit Flugblättern aufrief, sofort seine revolutionären Obleute, und zwar kurzfristig, für einen richtigen Streik dann angeworben. Er wusste aber, dass die entsprechende Stimmung dafür vorhanden war. was er dem Spartakusbund oder der Spartakusgruppe zunächst vorgeworfen hat, ist, dass sie auf Deibel komm raus, auf revolutionäre Massenerhebungen intendierten, während er selbst und auch sein engerer Kreis alles seit Beginn des Krieges eine gut untereinander vernetzte Gruppe Arbeiter, die sich vom Arbeitsplatz und von den Treffen nach der Arbeit und nach Funktionärssitzungen gut kannten, alles unbezahlte Funktionäre, die haben solche Aktionen immer nur machen wollen, wenn die entsprechende Stimmung da war, was ja auch richtig war, nicht? Also einfach aufzurufen ohne Kenntnis der Stimmung war natürlich vollständig unsinnig, und das hat Richard Müller den Spartakusleuten vorgeworfen. Das ist auch ein zu einem großen Teil berechtigter Vorwurf, so dass da eine etwas spannungsgeladene Zusammenarbeit war. Einerseits war man in den Zielen einig, aber nicht in der Methode, wie die Massenbewegungen zustande kommen sollten.
Und wie sieht das aus mit dem Vorwurf, dass Spartakusbund, dass es nur Intellektuelle sind? Also das fände ich tatsächlich auch interessant. Wie waren denn die Anhängerzahlen vielleicht, oder was kann man sagen zur Verankerung des Spartakusbundes tatsächlich in Arbeiterkreisen?
Der Spartakusbund war in einigen Parteiorganisationen schon verankert, zum Beispiel hier in Berlin, in der größten Wahlkreisorganisation, die es in Deutschland gab. Das nannte sich Teltow-Beeskow Storkow Charlottenburg. Und dazu gehörten eine Köln mit einer sehr starken Parteiorganisation, schon von der SPD her. Und diese Parteiorganisation ist zum größten Teil dann zu Spartakus übergegangen, auch nachher Ende 1918. Aber schon während des Krieges war dort ein Stützpunkt, wo die Helfer für diese intensive Flugblattagitation gegen den Krieg, das war ja eine unheimlich starke Flugblattagitation, wozu die bürgerliche Pazifisten auch Geld gegeben hatten, abgesehen von Sammlungen, die auch unter den Arbeitern dafür stattgefunden haben. Das war eine Organisation, und dann gab es auch in Stuttgart eine starke Unterstützung. Die Stuttgarter Organisation war dafür, und dann auch noch in Hanau bei Frankfurt am Main. Und dann gab es in den übrigen Organisationen manchmal starke Minderheiten innerhalb der SPD, später der USPD, die sich auf irgendeine Art und Weise dann zu Spartakus bekannten. Also sie waren nicht nur etwa eine kleine abgehobene Gruppe, die über den Köpfen da der Arbeiter schwebten, sondern sie hatten schon entsprechende Verbindungen, auch zu einigen Gewerkschaften, wenn es auch kleinere Gewerkschaften waren, wie die Gewerkschaft der Techniker und auch der Handlungsgehilfen, abgesehen von noch kleineren Gewerkschaften. Und bei der Tischlergewerkschaft gab es auch einige, im Vorstand gab es einen, der immer zur Spartakus gehörte, sodass dort in der Tischlergewerkschaft bei den Aktionen der Spartakusgruppe und bei den Streikaufrufen viele Mitglieder sich beteiligten. Aber es war eben insgesamt eine kleine Zahl, muss man dazu sagen. Aber nicht nur die Intellektuellen.
Nun hat ja die eigentliche Gründung der Kommunistischen Partei ja dann tatsächlich im Zuge der Revolutionsereignisse selber stattgefunden, zum Jahreswechsel 1918-1919. Und das war ja dann, wenn ich das richtig sehe, eine Vereinigung von drei Gruppen. Also da ist ja der Spartakusbund nur eine Gruppe, dieses Zusammenschluss. Dazu kamen noch die Bremer Linksradikalen und eine Gruppe mit dem Namen IKD, Internationale Kommunisten Deutschlands. Was war denn das für eine Gemengelage, aus der sich die KPD dann zusammengesetzt hat? Und es ist ja auch interessant, warum sozusagen Parteigründung, warum folgte das aus dem Spartakusbund heraus? Warum stand da die Parteigründung an?
Also der Spartakusbund, so war da ja umgenannt worden am 11. November 1918 aus nicht mehr Spartakusgruppe, weil doch sie eine schon etwas größere Menge hinter sich hatten. Da ist erstmal auch weiter der Versuch gemacht worden, innerhalb der USPD, auch zusammen mit den revolutionären Obleuten, die ähnlicher Auffassung waren, einen radikalen Kurs durchzusetzen. Die USPD hatte ja in der Revolutionsregierung auch drei Mitglieder, neben den drei MSPD-Mitgliedern. Das waren also Hugo Haase, Emil Barth und Dittmann. Und die Spartakusleute und auch die revolutionären Obleute waren der Auffassung, dass solch ein Bündnis durfte man überhaupt nicht eingehen und man müsste da außerhalb der Regierung einen radikalen Kurs verfolgen. Und das könnte man also nur, indem man hier die USPD insgesamt auf einen radikalen Kurs bringt, auf einem Parteitag. Und die Führung der USPD lehnte das ab und hatte auch dann in einer Generalversammlung hier in Berlin am 15. Dezember eine Mehrheit für ihren Kurs gehabt. Und da war dann in dem Augenblick die Frage für die Spartakusleute, ob sie eine eigene Partei gründen oder nicht. Da sie nur zu einer Reichskonferenz eingeladen hatten, waren sie noch nicht vollständig entschlossen, sofort eine eigene Partei zu gründen. Es gab dann auch Gerüchte, dass Ledebur, der linke USPD-Führer, und die revolutionären Obleute selbstständig eine Partei gründen wollten. Als am 29. Dezember die Spartakusleute zu einer Konferenz zusammenkamen. Sie nannten das Reichskonferenz, aber es war unter den Verkehrsverhältnissen und unter den ganzen Bedingungen nur so eine Rumpfvorkonferenz. Und da hat eine Zufallsmehrheit sich dann für die Gründung der Partei, einer kommunistischen Partei entschieden. Rosa Luxemburg wollte die Partei Sozialistische Arbeiterpartei nennen. Aber die Mehrheit entschied sich dann doch für Kommunistische Partei, also wie bei den in Russland der Parteiname war. Die anderen Gruppen, diese IKD-Gruppe gab es als Gruppe zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Die war nur mal während des Ersten Weltkrieges aktiv gewesen, aber war eine Mini-Gruppe, bestand nur aus wenigen Leuten. Die bestand nicht, aber diese Bremer Linksradikalen mit kleinen Stützpunkten über das ganze Reich, nur in Hamburg hatten sie eine größere Zahl, die hatten schon selbst unterdessen eine Partei gegründet. Und dann war noch aus Russland seit dem 19. Dezember Karl Radek in Berlin, der enge Kontakte zu diesen Bremer und Hamburger Linksradikalen hatte und insgesamt auf eine Parteigründung drängte, was ihm später leid getan hat, als er merkte, dass das Ganze noch gar nicht reif war. Und so haben dann die Spartakusleute am 29. Dezember beschlossen, doch eine eigene Partei zu gründen. Und als dann die Reichskonferenz zusammentrat, kamen die Bremer Linksradikalen, die sich dann Internationale Kommunisten in Deutschland schon vorher genannt hatten und eine Partei da als Partei gegründet hatten, die kamen dann hinzu und wurden da aufgenommen und konnten dann auch voll mit abstimmen. Was dann dazu führte, dass die Mehrheit gegen eine Beteiligung an der Nationalversammlung, was eine gewisse Legalität gesichert hätte, noch größer ausfiel, als sie an sich schon war. Das ist dann der entscheidende Punkt beim Gründungsparteitag. Die Mehrheit entscheidet sich gegen die Beteiligung an einer Nationalversammlung und ist der Meinung, man könnte ganz schnell, einige hatten gesagt, so ja, mit Maschinengewehren eine Nationalversammlung verhindern und da praktisch als Minderheit eine Arbeiterratsregierung errichten. Und da, gegen diese undemokratische, putschistische Haltung hatten dann Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und Paul Levy ganz entschieden Stellung genommen, sind dann aber unterlegen auf dem Parteitag. Der Leo Jogich soll sogar dann nach dieser Entscheidung die Absicht gehabt haben und hat das mit den anderen führenden Leuten besprochen, den Parteitag dann auseinander einfach platzen zu lassen. Aber die Rosa Luxemburg war dann der Auffassung, dass man müsste erstmal die radikalen Leute ein bisschen erziehen, dann würde das schon alles besser werden. Das ist dann auch in ihrem ersten Artikel nach Zeitungsartikel in der Roten Fahne sehr deutlich zum Ausdruck gekommen. Also das war diese Geschichte mit dem Parteitag, der ganz bestimmt viel zu früh gekommen ist. Selbst der Karl Radek, der vorher noch dafür war, der hat dann hinterher gesagt, ich hatte nicht den Eindruck, dass ich hier eine Partei vor mir hatte.
Also Sie sprechen an, dass es durchaus unterschiedliche Vorstellungen innerhalb der neu gegründeten KPD gab, wie man denn vorgehen sollte, ob man sich positiv auf die Nationalversammlung bezieht, ob man eine reine Räteregierung möchte, ob man das sozusagen mit Gewalt durchsetzen möchte oder eher in einem langsameren Vorgehen. Das sind ja Fragen, wo man denken könnte, okay, da gibt es ja verschiedene Argumente und das ist eine Frage auch eines längeren Diskussionsprozesses vielleicht. Dieser Diskussionsprozess ist ja vielleicht deswegen auch dann erschwert worden, weil diese junge KPD ja in den Strudel der Geschichte gezogen worden ist mit Ereignissen, die später Spartakusaufstand genannt wurden im Januar 1919. Wir haben jetzt die 100. Jährung auch dieser Kämpfe gerade gehabt. Interessant ist ja da, finde ich, durchaus, wie man da die Rolle des Spartakusbundes einschätzt. Spartakusaufstand klingt jetzt erstmal so, als ob das die Spartakisten waren, die dann eben tatsächlich mit ihrer putschistischen Taktik losgegangen sind.
Es hat in der Protestbewegung gegeben, die wirklich unheimlich groß, mit einer riesigen Beteiligung, einer der größten Demonstrationen, die Berlin bis dahin gesehen hatte. Das waren bestimmt ein paar hunderttausend. Das ist auch von den gemäßigten bürgerlichen Journalisten so beschrieben worden. Und als Ursache war, dass der Polizeipräsident Eichhorn abgesetzt werden sollte von der sozialdemokratischen Regierung, er nicht weichen wollte und die USPD, zu der Eichhorn ja gehörte, mit zu einer großen Protestdemonstration aufrief, und zwar ganz kurzfristig, vom späten Sonnabendabend zum Sonntag nach Mittag. Und keiner hatte mit solch einer Beteiligung gerechnet. Und die Initiatoren dieser Demonstration waren die revolutionären Obleute wieder und auch die Berliner USPD-Organisation. Die KPD selbst hatte noch vorher auf einer mehr informellen Zusammenkunft am 4., also einen Tag vor dieser Demonstration, gemeint, man müsste erstmal abwarten, wie sich die Sache überhaupt entwickle, und hatte an eine Demonstration überhaupt nicht gedacht. Die hatten eine eigene Demonstration für Montag der Arbeitslosen schon geplant und fest organisiert, aber diese Protestdemonstration war überhaupt nicht von ihnen angedacht. Der Karl Liebknecht und der Wilhelm Pieck waren bei den revolutionären Obleuten, das machten sie immer so, sie beteiligten sich da und waren da nur unter vielen zwei Leute und waren auch genauso, alle waren skeptisch, was diese Demonstration am Sonntag überhaupt bringen würde, und als die dann solch ein Ausmaß angenommen hatte, wurde auch noch nicht etwa zum Regierungsumsturz aufgefordert, sondern nur zum Widerstand gegen die Absetzung von Eichhorn. Und es wurde dann mit scharfen Worten gegen die Ebert-Scheidemann-Regierung der Sozialdemokraten dann polemisiert auf diesen Versammlungen. Die Demonstranten selbst waren aber zu einem großen Teil mehr für irgendwelche aktiven Maßnahmen und einige von ihnen, ob da auch Polizeispitzel darunter waren, ist nicht ganz klar, aber es gibt die Aussage eines Polizeispitzels in einem späteren Prozess, wo das so aussieht, als ob Polizeispitzel propagiert haben unter den Demonstranten für eine Besetzung der sozialdemokratischen Vorwärtszeitung. Und das ist dann auch passiert, ohne dass da etwa von den Rednern dazu aufgefordert worden war. Die KPD, Rosa Luxemburg, hatte mit dieser Demonstration gar nichts zu tun. Die hatten auch gar keine Verbindung zu Liebknecht und Pieck, die da in den Treffen der revolutionären Obleute, die dann sich nach dieser Demonstration Gewerkschaftshaus versammelten und bekamen erst am Montagabend Kontakt, da sind Levi und Jogiches zu den revolutionären Obleuten hingegangen, wo Pieck und Liebknecht dabei waren und haben von ihnen gehört, was sich da im Einzelnen intern bei den Besprechungen abgezeichnet hatte. Also die Spartakusleute und die KPD hatte hier keine Initiative bei diesen Demonstrationen. Es ist auch so, dass in der Geschichtsschreibung unterdessen das nicht mehr als Spartakusaufstand bezeichnet wird. Ab und zu macht das nochmal einer, der damit sich nicht auskennt, aber sonst wird zu Recht diese spontane Erhebung hier nicht mehr der KPD und der, also den Spartakisten zugeschrieben.
Spricht vielleicht auch so ein bisschen für die Feindbildpflege, die es dann auch gegeben hat, dass eben sozusagen alles, was aufständisch ist, eben dann als Spartakist bezeichnet wird, wie so ein politisches Schlagwort mehr als eine genaue Bezeichnung.
Es gab schon, wie jetzt Mark Jones, der irische Historiker, in seinem Buch nachgewiesen hat über diese ganzen Gewalttaten, die es gegeben hat, seit kurz nach der Revolution eine ganz intensive Propaganda der bürgerlichen Zeitungen, wo alles, was irgendwo an Auseinandersetzungen, auch dann manchmal mit Gewalt aufkam, manchmal mehr teilweise durch Zufall, den Spartakusleuten zugeschrieben wurde, obwohl die damit absolut nichts zu tun hatten. Es waren immer die Spartakusleute schuld. Ja. Das war ein bewährtes Mittel. Es sind dann diese auch richtigen Gräueltaten der konterrevolutionären Truppen vollständig verschleiert worden. Und es wurde dann immer gesagt, dass die Gewalt angeblich von irgendwelchen linken Leuten ausgegangen sei. Am schlimmsten waren ja die Falschmeldungen im März, als hier ebenfalls in Berlin eine große Massenerhebung mit dem Ziel, die Räteherrschaft wieder einzuführen oder zumindest als das Rätesystem als Parallelsystem einzuführen und auch die sozialen Verbesserungen durchzuführen, auf die man da seit dem Beginn der Revolution gewartet hatte. Da waren auch die SPD-Mitglieder alle mit dabei. Da wurde dann die Falschmeldung von den konterrevolutionären Truppen verbreitet. Man hätte in Lichtenberg ein ganzes Polizeirevier, die Spartakisten hätten ein ganzes Polizeirevier abgeschlachtet. Tatsächlich war davon absolut nichts wahr, obwohl dann alle Zeitungen, bis auf die Linken, diese Meldung teilweise noch mit irgendwelchen Verschärfungen gebracht hatten. Und da wurde dann in Lichtenberg auf die Bevölkerung überall eingeschossen und es wurden Häuser durchsucht. Und wenn dann Messer gefunden wurde, konnte derjenige schon erschossen werden. Da gab es auch einen entsprechenden Schießbefehl für die konterrevolutionären Truppen, die Noske unterzeichnet hatte, also der sozialdemokratische Reichswehrminister.
Nun hat Richard Müller von den Revolutionären Obleuten, den wir ja immer wieder schon mal erwähnt hatten, gesagt, dass die Januarkämpfe der Revolution das Genick gebrochen haben. Das heißt, da ist sozusagen durchaus ja eine pessimistische Beurteilung des Geschehens und vor allen Dingen der Folgen, die das gehabt hat. Wie ist es denn dann mit der KPD weitergegangen? Wie hat die sich nach den Januarkämpfen vielleicht ja in den folgenden Jahren weiterentwickelt als Partei?
Na, erstmal war das so, dass die KPD war zum größten Teil des Jahres 1919 verboten, auch noch bis Anfang 1920. Das heißt, da konnte keine richtige Parteiarbeit stattfinden. Die Folge war, dass dann die Radikalinskis, die es da schon vorher gab, sich autonom entfalten konnten, weil es gar keine richtige Organisation gab. Das wurde mal wieder versucht, sowas zustande zu bringen und auch gar keine richtige Meinungsbildung, wie das sonst in Parteiorganisationen ist und auch ein Meinungsfluss von der Basis zu den verschiedenen Ebenen da drüber und wieder zurück, auch untereinander. All das war sehr eingeschränkt. Und es kam dann auch dazu, dass jede linke Gewalttätigkeit, die auch passierte, dann der Partei zugeschrieben wurde, obwohl die Partei oft überhaupt nichts damit zu tun hatte. Es waren irgendwelche Leute, die vorgaben, links zu sein. Das ist der Partei natürlich überhaupt, die konnte sich gar nicht normal entwickeln. Das ist der Partei nicht bekommen. Es hat dann Paul Levy als Nachfolger von Rosa Luxemburg und Leo Jogiches als Parteiführer dann im Herbst 1919 die linksradikalen Kräfte, die da hauptsächlich auch aus Bremen und aus Hamburg kamen, aber auch in Berlin hatte sich da die Entwicklung sehr nach links gegangen unter diesen schlechten Bedingungen. Die Parteiführung konnte in Berlin überhaupt keinen Einfluss ausüben, weil sie sich nämlich dauernd verstecken musste und dann von einer Stadt zur anderen zog in Deutschland. Und da hat dann Paul Levy im Herbst 1919 die linksradikalen Kräfte auf einem Parteitag rausgedrängt, sodass dann die Partei sich auch im Jahre 1920 an den Reichstagswahlen beteiligen konnte, da aber nur 2 Sitze erreichte. Und ich habe jetzt die Prozentzahlen nicht parat. Es waren, glaube ich, 2 oder 3% mehr bekam die KPD zu dem Zeitpunkt nicht. Und erst Ende 1920, als die USPD sich mit der KPD vereinigte, wurde dann die KPD zu einer Massenpartei, die einen entsprechenden Zulauf hatte und auch eine gewisse Kraft für einige Zeit aufweisen konnte.
Ich habe eine abschließende Frage, die vielleicht auch ein bisschen zu groß dafür ist, um sie ja sozusagen ganz kurz beantworten zu können. Aber vielleicht können wir doch so eine Art Ausblick auch noch machen, wie sich die KPD dann noch weiterentwickelt hat. Denn ich lese gerade ein Buch, eine Autobiografie von Karl Retzlaff, der eben ja am Anfang auch bei der Spartakusgruppe dabei gewesen ist, beziehungsweise als Jugendlicher zur Spartakusgruppe dazugestoßen ist. Und mir begegnet da in dieser Biografie ein junger Mann, der ja sozusagen unglaubliches Gespür hat für Ungerechtigkeit, der eben sozusagen sich mit Antisemitismus auseinandersetzt, der unbedingt gegen den Krieg sein möchte und der vor allen Dingen an der SPD kritisiert, dass ja innerhalb der Arbeiterbewegung da auch der Kadavergehorsam herrscht und dass die SPD und auch die Gewerkschaftsobrigkeit, dass das neue Obrigkeiten quasi sind, die sich die Arbeiterbewegung da geschaffen haben. Also sozusagen, das spricht für mich für ein selbstständiges Denken, ein Denken von der Basis her, einen gewissen Aktivismus und aber auch eine Feinfühligkeit im Urteil über die Welt. Jetzt wissen wir oder man kann es herausfinden, wenn man die entsprechende Texte liest, dass die KPD ja dann doch nochmal eine Wandlung gemacht hat und sich immer mehr eben ja den Direktiven von Moskau untergeordnet hat und letztlich eine stalinistische Partei wurde. Wie kommt es denn, dass man eben sozusagen so jemanden hat wie Retzlaff auf der einen Seite, ja mit diesen Eigenschaften, die ich beschrieben habe, und dann landet es am Ende doch ja bei einer stalinistischen Wiederobrigkeitspartei fast.
Die Schule von Rosa Luxemburg mit ihrem Bekenntnis zu einem demokratischen Sozialismus wirkte sich dann zwar noch aus, aber das Schwierige war, dass dann ab 1920 die bolschewistische Politik auf die deutschen Kommunisten ganz stark sich auswirkte und das aber die bolschewistische Politik änderte sich ja auch dauernd und es gab dann da erst einmal die Versuche, einen Aufstand in Deutschland durchzubringen bis 1923 und es haben dann einige wie Paul Levy versucht, den Kurs von Rosa Luxemburg mit ihrer freiheitlichen Haltung durchzuhalten. Er wurde dann ausgeschlossen und dann waren andere, die praktisch aus der Schule von Rosa Luxemburg kamen, immer mehr in der Minderheit und diejenigen, die sich vollständig abhängig von Moskau machten, die hatten dann die Mehrheit, sodass dann ab 1924 schon der stalinistische Kurs, die vollständige Abhängigkeit von Moskau sich durchsetzte. Und das war natürlich für die KPD dann ein Weg, der dann bis nachher zu dem, ich sag mal, etwas weit gedacht, bis zu dem Abkommen zwischen Stalin und Hitler führte, wo ja dann die Kommunisten das auch gutheißen mussten. Und vorher gab es eine Unterdrückung aller verschiedenen Meinungen. Der größte Teil der Leute, die der Spartakus-Leute, die am Anfang noch bis zum Gründungsparteitag dabei waren, sind ja alle nachher entweder selbst rausgegangen oder sind alle aus der KPD ausgeschlossen worden, sodass dann Stalin auch keine Schwierigkeiten hatte, auch mit Thälmanns Unterstützung den Luxemburgismus als einen Halbmenschewismus, als eine schlimme Krankheit zu bezeichnen.